Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Die Barmherzigkeit Gottes sucht und verwandelt uns. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung mit Benefiziar Tobias Brandle aus Wegratsbad. Jemanden, der uns verletzt hat, der nichts von uns mehr wissen will, gehen wir meistens aus dem Weg und machen einen großen Bogen um ihn. Gott ist da ganz anders. Er geht dem Menschen nach, egal was er angestellt hat, sucht ihn zu gewinnen, will für ihn nur das Beste. Die Barmherzigkeit Gottes sucht und verwandelt uns, das ist das Thema unserer Sendung. Und dazu ist bei uns im Studio in Balderschwang Benefiziar Tobias Brandle aus der Wallfahrtsstätte Wegratsbad. Grüß Gott,
Herr Benefiziar. Grüß Gott.
Ja, dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Die Barmherzigkeit Gottes sucht und verwandelt uns.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das alles im Leben? Diese Frage stellen sich vielleicht viele Menschen in unserer Zeit. Das Leben, das so seinen Lauf nimmt, seinen Alltag hat, doch so wirkliche Freude oder Glück, Zufriedenheit will sich so oft nicht einstellen in unserem Leben. Wo zieht es mich hin? Wo finde ich mein Glück? Ja, was ist der Sinn meines Lebens? Und dann braucht es oft immer wieder ein neues Highlight. Es braucht immer wieder etwas so, ja, wie einen Kick, den man so nennt, so, wo man so eine Spannung erhalten muss im Leben, um wieder was Neues, Großartiges zu erleben. Ja, wo man eigentlich im Grunde immer wieder auf der Suche ist nach Erfüllung, nach Zufriedenheit, nach Glück. Wir Menschen sind auf der Suche. Wir suchen Erfüllung. Und wer könnte uns denn diese Erfüllung wirklich geben, wenn nicht Gott, der uns sucht, der bei uns ankommen will, der uns so vieles geschenkt hat und schenken will, der uns sucht, damit wir Erfüllung finden, damit wir Frieden finden im Herzen, dass so eine kostbare Gabe ist, Frieden haben im Herzen. Ja, vielleicht die kostbarste Gabe, der Friede in unserem eigenen Herzen, der Friede in unseren Familien, in unseren Gemeinschaften, dort, wo wir leben. Und dann ist es vielleicht einmal eine ganz andere Perspektive, wenn wir das einmal betrachten heute, dass Gott uns sucht. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, wir suchen, wir sind auf der Suche nach Gott, wir suchen Erfüllung, wir suchen diesen Frieden, wenn auch unbewusst oft, und suchen in Situationen, in Erfahrungen, wo wir oft gar nicht dieses Glück finden können. Und dann ist es doch einmal eine ganz wichtige Perspektive, denke ich, wenn wir dieses sehen dürfen, dass Gott uns sucht, dass er uns zuerst ruft, ja, uns sucht. Gott, der nicht aufhört, uns zu suchen, in unseren Alltag hinein, in die kleinsten Dinge in unserem Leben, in unseren Lebensverhältnissen. Und ich denke, das gibt uns doch auch einen ganz anderen Blick auf die Dinge, auf die Situationen, auf die Begegnungen mit den Mitmenschen. Wenn Gott uns sucht in jeder Begegnung mit einem Menschen, wenn wir beten, wenn wir arbeiten, wenn wir zusammen leben, füreinander, miteinander sind und so weiter. Gott tut alles mit seiner unendlichen Liebe, um unsere endliche Liebe, um sie zu betteln, ja, dass wir ihm uns öffnen wollen. Er will unser Herz gewinnen, wie ein Bräutigam, der uns seine Braut wirbt. Gott sucht dich, so habe ich einmal auf einer Internetseite gelesen, wo es heißt, der erste Mensch, Adam, hatte das Gebot Gottes übertreten und war in Sünde gefallen. Daraufhin versteckte er sich mit seiner Frau Eva. Und was tat Gott? War Gott, der Mensch, den er in seinem Bild gemacht hatte, egal? Nein, Gott suchte Adam. Er rief ihn: Wo bist du? Bis heute und niemals werden wir Menschen Gott egal sein. Keiner von uns. Er sucht dich und mich, einen jeden von uns. Ja, Gott sehnt sich danach, mit seiner Liebe bei uns zu sein. Es ist seine Freude, bei den Menschen zu sein. Kann der König der Könige bei uns ankommen? Unsere Herzen sind heute oft mit Streit, mit Stress, mit Hektik, mit allen möglichen Wünschen und Vorstellungen, ja mit falschen Ansprüchen besetzt. Dabei kann es passieren, dass wir Jesus nicht einlassen, wenn auch unbewusst, der uns sucht, der bei uns anklopft, ja der ankommen will. Gott lässt seine Pläne, obwohl er doch über allem steht, in Jesus von Anfang an durchkreuzen. Auch wenn er keine Aufnahme oder noch keine Aufnahme findet, kommt er und klopft an unsere Herzenstür. Wie wunderbar ist doch dieser Gott, der sich nicht zurückschrecken lässt. Gerade bis hin zum Kreuz auf Golgotha zeigt er uns, wie sehr er sich danach sehnt, seine Liebe in die Herzen der Menschen verschenken zu können. Gerade dadurch werden viele berührt und angesprochen. Eine Liebe, die sich schenkt, auch mit dem Risiko, dass sie abgewiesen wird. Eine selbstlose Liebe, eine liebevolle Hingabe, die alles gibt, alles einsetzt, um dein Herz, ihr Herz, mein Herz, unsere Herzen zu gewinnen. Indem Gott selbst uns Menschen sucht, indem er sein Leben durchkreuzen lässt, dürfen wir ganz neu anfangen, ihn auch selbst zu suchen. Viele Völker, viele Länder und Menschen sind heute in dieser Welt auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach dem Sinn, auf der Suche nach einem neuen Frieden, nach einer Ordnung, nach einem würdigen Lebenswandel. Papst Emeritus Benedikt XVI. Sagte einmal in einer Predigt: Wo Liebe ist, geht ein Licht auf in der Welt. Wo Hass ist, ist die Welt finster. Ein Herz aus Fleisch, das ist ein Herz, das mitfühlen und mitleiden kann. Gott sucht unsere Herzen, um sie seinem göttlichen Herzen ähnlich zu machen, damit sein Licht leuchten kann in der Welt, damit sein Friede in uns sein kann und sie hell machen kann, unsere Herzen, oder heller, ja, dass sie heller werden können und dass wir so auch dann Licht in diese Welt bringen, auch dorthin, wo Menschen auf der Suche sind, dass wir selbst dann Werkzeug sind, Werkzeug werden dürfen für und mit Gott, der den Menschen sucht und sein Herz verwandeln will, bewegen will, erneuern will, dass wir Helfer sein dürfen, Werkzeug sein dürfen für ihn. Bitten wir den Herrn, dass er unser Herz nicht verschlossen findet. Gott sucht Menschen, die seinen Frieden weitertragen und es so der Welt durch ihr Zeugnis und ihr Gebet sagen, was ihr oder wie ihr den wirklichen Frieden bringen könnt. Ich denke, gerade im vergangenen heiligen Jahr gab es für viele die Gelegenheit, dem Gott der Barmherzigkeit zu begegnen und Impulse für ein gelingendes Leben aufzunehmen. Einige haben sich aufgemacht, das Sakrament der Versöhnung zu entdecken und zu empfangen, um so neu den Zugang zum Herzen Gottes zu finden. Das belegen die Zeugnisse über Erfahrungen mit dem Bußsakrament im Jahr der Barmherzigkeit. Zum Beispiel, Beichten ist für mich etwas Erleichterndes. Man kann sich lossprechen lassen von all dem, was einen umtreibt und lähmt. Oder es war für mich als Priester ein wunderbares Erlebnis, Menschen nach so vielen Jahren mit dem Sakrament der Beichte helfen zu können, und ganz viele haben mit großer Dankbarkeit den Beichtstuhl wieder verlassen. Seither habe ich immer eine besondere Freude, wenn mir jemand sagt, dass er lange nicht beim Beichten war, denn man kann richtig die Gnade spüren, die sie wieder zur Beichte bewegt hat, und auch die Freude über die nach langem wieder empfangene Lossprechung. Oder ich erinnerte mich an die Worte, die mir der Priester gesagt hatte, bevor ich den Beichtstuhl verließ: Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Diese hatte ich nach der Feier der Versöhnung in der Tat intensiv erfahren dürfen. Gott sucht uns, er will uns verwandeln, er sucht uns, er treibt uns hin, gleichsam, wenn ich das so einmal sagen darf, er treibt unsere Herzen an, er will anklopfen, im guten Sinne, er will uns anregen, doch zu seiner Barmherzigkeit zu kommen. Und diese Zeugnisse belegen es, ja, dass es sich wirklich lohnt, immer wieder wachsam zu sein, hinzuhören, wo will Gott anklopfen, ankommen bei mir in meinem Leben. Gottes Barmherzigkeit, dafür ist die Kirche gerufen, will dem Menschen zugänglich gemacht werden, und sie will den Gläubigen helfen, dem Ruf nach Umkehr und Heiligung nachzukommen. Sicherlich war das heilige Jahr dafür eine wunderbare Gelegenheit. Unsere Sünden sind kein Hindernis für die Barmherzigkeit Gottes, wenn wir sie nicht verdrängen, verschweigen und einfach zudecken wollen. Wo Menschen sich ihrer Armut bewusst sind, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie gesündigt haben, wie im Sakrament der Versöhnung, und den Willen haben, umzukehren, dort nehmen sie Hoffnung, Barmherzigkeit und Liebe mit. Denn Jesus lädt uns ein, auch über das vergangene Jahr der Barmherzigkeit hinaus: Kommet alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und so lernen wir, so gehen wir auf dem Weg, werden wir zu den glücklichsten Menschen, die wir uns seiner Barmherzigkeit anvertrauen. Jesus selbst will sich um uns kümmern, wie er es uns im Tagebuch über die heilige Schwester Faustina sagen will. Sicherlich ist das Zeugnis des Zachäus aus dem Lukasevangelium im 19. Kapitel, Verse 1 bis 10, so ein wunderbares Zeugnis. Er ist einer, wo dies deutlich wird, der als Oberzöllner verschiedene Zollstätten in Pacht vermietet und damit ein hübsches Vermögen macht. Methoden, die nach jüdischer Auffassung nicht sauber sind, nicht gut sind. Er ist genötigt, ständig mit Heiden zu verkehren und außerdem sowohl seine Pächter wie durch diese auch das Volk immer finanziell unter Druck zu setzen. Zöllner sind nach jüdischer Überzeugung notwendig Sünder. Doch schon länger mag den Zachäus etwas umtreiben. Eine Sehnsucht. Er hat von Jesus gehört. Er will ihn unbedingt sehen. Diesen Jesus, der in die Stadt kommt. Es ist nicht bloß Sensationslust, wenn er auf den Baum klettert, um Jesus sehen zu können. Es zeigt sich aus den Worten, die er zu Jesus spricht, dass im Herzen dieses Geldmenschen eine verborgene, ungestillte Sehnsucht schlummert. Er ist bereit, die Hälfte seines Vermögens den Armen zu geben und getanes Unrecht vierfach zu erstatten, heißt es ja dann. Was ist hier passiert? Zachäus ist von sich und seinem Leben, von seiner äußeren Stellung und seinen Erfolgen nicht befriedigt. Das Innerste ist leer geblieben. Geld kann wohl die Tasche füllen, aber nicht das Herz. Ansehen kann die äußere Stellung festigen, aber nicht das innere Stehen vor Gott. Zachäus ist in einem Alter, in dem die Illusionen verblassen und das Ewige im Menschen sich meldet. Ja, Gott sucht ihn. Er klopft an. Solche Zachäus-Naturen laufen doch, denke ich, viele in unserer Welt herum. Und der Herr findet für ihn den rechten Blick und das rechte Wort. Denn Christus schaut nicht auf das Urteil der Menschen. Er hat oft Menschen, die das Heilige, ja, für die das Heilige als heilig galten, immer wieder Menschen, die als Sünder galten, zur Heiligkeit berufen, die als Sünder gebrandmarkt wurden, die als Sünder galten, zur Heiligkeit gerufen. Sein Urteil ist unbeeinflusst von der Masse. Aus der ganzen Volksmenge wählt er gerade Zachäus aus und er hat für ihn nicht nur eine Minute Zeit zu einem kurzen Wort und einer raschen Begegnung, sondern er tut ihm den Gefallen und erweist ihm die Ehre, in sein Haus zu kommen und bei ihm zu übernachten. Er weiß, dass das in den Augen der Frommen ein Skandal ist, denn er betritt damit das Haus eines Sünders und gibt Ärgernis. Aber Jesus ist gekommen, so heißt es, zu suchen und zu retten, was verloren war. So denkt er auch beim letzten Hinaufziehen nach Jerusalem an die Verlorenen. Er denkt nicht an sich, sondern an die anderen. Unbekümmert um den Eindruck, den sein Vorgehen erweckt, geht er zu Zachäus, weil er hier einem Menschen das bringen kann, was er sucht, weil er einen Fernen in die Nähe Gottes bringen, einen innerlich Leeren durch die Fülle Gottes beglücken, einen Empfänglichen durch die Gnade bereichern, einen Wachen und Hellhörigen durch sein Wort rufen kann. In seiner unendlichen Barmherzigkeit. So ist der Sünder hier der eigentlich Bereite und nur auf diese Bereitschaft schaut Jesus. Danach sucht er. Er sucht uns in dieser Bereitschaft, uns einzulassen, uns von ihm suchen, retten, heilen zu lassen. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, sind das auch oft Situationen in unserem Alltag, wo wir das gar nicht für möglich halten, dass Gott da anklopft bei uns, dass Gott uns sucht. Der Zöllner Zachäus ist unzufrieden mit seinem Leben. Er findet keine Erfüllung, er findet keine Freude mehr am Leben, in seiner Situation, in seinem Umfeld. Vielleicht erleben wir das auch so manches Mal, wo wir so Unzufriedenheit spüren, wo wir einfach keine Freude erfahren können, so eine wirkliche, echte Freude, nicht nur eine oberflächliche Freude, die wir so suchen, so im weltlichen Sinne, sondern eine Freude, die uns nicht auslässt, die bei uns bleibt, die mit uns geht, die wir nur in Gott finden können. Ja, eine Erfüllung, die Gott uns zeigen will, wenn er auch diese Weise, durch diese Weise anklopft bei uns, wenn wir das spüren, wenn wir Unzufriedenheit erfahren, so eine Unerfülltheit, ja. Könnte das nicht auch ein Anklopfen Gottes sein, ein Suchen Gottes, wo er uns fragen will oder wo er uns sagen will, hast du schon oder bist du schon zu mir gekommen? Hast du schon mich gebeten um Frieden in deinem Herzen? Hast du schon nach mir gefragt? Hast du schon mein Wort gesucht, das ich dir schenken will? Zum Beispiel im Wort Gottes in der Heiligen Schrift. Also durch so kleine Erfahrungen im Alltag oder einem Menschen, der mir einen Rat geben will, einen guten Rat geben will, eine Hilfe geben will, wo ich vielleicht zuerst gar nicht annehme und ablehne und nichts verändern will in meinem Leben und mich nicht verändern lassen will. Vielleicht kann das auch ein Suchen Gottes sein in meinem Leben, ein Anklopfen Gottes in meinem Leben, wo er Menschen zu mir schickt, wo ich Menschen begegne, die Werkzeug Gottes sein dürfen in diesem Augenblick und mir helfen wollen, mich einzulassen auf diesen Gott, der mich sucht, der nicht aufhört, mich zu suchen, der anklopft in meinem Leben, der es immer wieder versucht, um mein Herz zu gewinnen, dass ich Gott auf den ersten Platz in meinem Leben setze, immer mehr bereit bin, ihn zu suchen, ja, Antwort zu geben auf das hin, dass Gott mich sucht, bei mir ankommen will, dass ich anfange, ihm zu antworten und auch ich mich auf die Suche begebe. Dass wir so, wenn ich das so formulieren darf, dass wir so einander finden können, dass ich Frieden finden kann bei Gott, mit Gott. Frieden mit meinen Mitmenschen, Versöhnung finden kann. Weil er hier einem Menschen bringen kann, was er sucht, bei Zachäus. So geht es auch beim Zöllner Matthäus zu, den Jesus in seine Nachfolge beruft. Im Matthäusevangelium Kapitel 9, Verse 9 bis 13. Jesus sieht, was er hier einem Menschen bringen kann. Er sieht und er erkennt es schon vorab, wie sich ein Menschenherz bewegen lässt, sich für die Gnade Gottes zu öffnen. Jesus sieht die Bereitschaft in den Herzen der Menschen. Und er kommt mit großer Geduld. Jesus kommt mit großer Geduld und Liebe, um immer wieder bei uns anzuklopfen, uns zu suchen. Denken wir an das Gleichnis mit dem verlorenen Schaf, das Jesus auch berichtet. Wenn er erzählt, er sucht dieses, der Hirte sucht dieses verlorene Schaf, bis er es findet. Die Begegnung Jesu mit Matthäus, es ist die Geschichte seiner Begegnung mit Jesus, für die sein Leben für immer verändern sollte. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Diese Begebenheit kommt nicht etwa deshalb im Evangelium vor, weil Matthäus so bedeutsam gewesen wäre. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf den Zeitpunkt nach der Berufung des Matthäus, als dieser ihn in seinem Haus ein großes Gastmahl hält, für alle, auch seine ehemaligen Mitarbeiter, Arbeitskollegen geben wollte, dieses Festmahl, also für die Zöllner und Sünder, um sich zu verabschieden, als er dann Jesus nachfolgen wollte. Auf die Reaktion der Pharisäer, die scheinbar über jeden Fehler erhaben sind, antwortet Jesus: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Jesus zitierte mit seinem Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, einen Satz aus dem Buch des Propheten Hosea, wo es heißt, Liebe will ich nicht Schlachtopfer, Gottes Erkenntnis statt Brandopfer im Buch Hosea, Kapitel 6, Verse 3 bis 6. Pater Raniero Cantalamessa, der Prediger des päpstlichen Hauses, schreibt in einem Kommentar, in dem er erklärt, was dieser bedeutende Satz Jesu aus dem Buch des Propheten Hosea konkret bedeutet. Soll er wirklich heißen, dass jedes Opfer und jede Entsagung unnütz sind und dass es damit getan ist, zu lieben und dass auf diese Weise alles gut verläuft? Dieser Satz könnte einige dazu verleiten, die asketische Dimension des Christentums als Überbleibsel einer sozusagen betrüblichen manichäischen Mentalität zu verwerfen, die man überwinden müsste. Bei Hosea bezieht sich der Satz auf den Menschen und auf das, was Gott von ihm erwartet. Gott wünscht sich, dass der Mensch ihn kennt und liebt und nicht äußerliche Opfer und Schlachtopfer von Tieren. Wenn aber Jesus diesen Satz in den Mund nimmt, bezieht er sich direkt auf Gott. Die Liebe, von der hier gesprochen wird, meint nicht jene Liebe, die Gott vom Menschen erwartet, sondern die Liebe, die Gott dem Menschen schenken will. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, bedeutet demnach, ich möchte von der Barmherzigkeit Gebrauch machen, von meiner unendlichen Barmherzigkeit, und ich will nicht verurteilen. Der biblische Paralleltext ist die folgende Stelle des Propheten Ezechiel. Ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben bleibt. In Ezechiel, Kapitel 33, Vers 11. Gott hat nicht die Absicht, sein Geschöpf zu opfern, sondern er will es retten. Durch diese Klarstellung wird auch durch die Hosea-Stelle verständlicher. Gott möchte kein Opfer um jeden Preis, so als ob es ihm gefiele, uns leiden zu sehen. So diese betrübliche manichäische Mentalität, die ich gerade erwähnt habe. Er möchte auch keine Opfer, mit denen wir vor ihm unsere Rechte einfordern oder gar Ruhm erwerben wollten oder gar Opfer, die wir aus einem falsch verstandenen Pflichtgefühl heraus darbringen. Anstelle von all diesen Dingen möchte Gott jenes Opfer, das nötig ist, um ihn lieben und seine Gebote halten zu können. Es gibt keine Liebe ohne Schmerz, heißt es in der Nachahmung Christi. Und die alltägliche Erfahrung bestätigt das. Es gibt keine Liebe ohne Opfer. In diesem Sinn ermahnt uns Paulus dazu, unser ganzes Leben als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, darin sucht Gott uns. Darin sehnt er sich nach uns, dass er Gebrauch machen kann von seiner Barmherzigkeit, die er ausgießen will in unsere Herzen, mit seiner Barmherzigkeit, mit der er uns aufrichten und retten will. Das ist, wo Gott uns sucht, wo er anklopft, wo er bei uns ankommen will. Ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches jetzt, was wir heute in dieser Stunde betrachten wollen. Das ist es, womit Gott uns sucht. Er will Gebrauch machen von seiner unendlichen Zuwendung an uns. Ja, Gebrauch machen, ja, eben, dass es ankommen kann in unserem Herzen, dass es Frucht bringen kann in unserem Leben, diese Barmherzigkeit, die Frucht bringen will, wo etwas sich verändert in unserem Herzen, in unserem Leben, wo wir sie annehmen wollen, annehmen dürfen, wo sich daraus etwas verändert in unserem Leben, in unserer Haltung, in unserem Leben auf Gott, in unserem Glauben, in unserem Christsein. Opfer und Erbarmen sind beide gut, aber sie können sich in ein Übel verkehren, wenn sie schlecht zugeordnet werden. Sie sind gut, wenn man, so hat es Jesus getan, für sich das Opfer wählt und für den anderen das Erbarmen. Wir werden aber zu etwas Bösem, wenn man das Gegenteil tut, wenn man für sich selbst Erbarmen und Mitleid wählt und gleichzeitig für den anderen aber das Opfer, wenn man sich selbst gegenüber nachgiebig ist und gegenüber dem anderen unnachgiebig, wenn man stets dazu bereit ist, sich selbst zu entschuldigen und über andere aber ein unbarmherziges Urteil zu fällen. Gibt es wirklich nichts, was wir bei uns selbst in unserem Verhalten ändern sollten? Also, gibt es wirklich nichts, wo Gott uns sucht und ankommen will bei uns, um unser Herz zu verändern? Dass wir unser Verhalten ändern, wenn wir dieses wahre Erbarmen, diese wahre Opferhaltung kennenlernen und schenken und leben? Der Kapuzinerpater sagt uns also, dass Opfer und Erbarmen beide gut sind, die aber richtig verstanden und entsprechend praktiziert und geortet werden müssen. Richtig verstanden müssen Opfer und Erbarmen immer den Willen Gottes dienen, seiner Liebe, seiner Sehnsucht, dem Menschen das zu schenken, wonach er sich sehnt. Der berufene Apostel Matthäus, der ehemalige Zöllner oder auch der Oberzöllner Zachäus geben uns ihr Beispiel ab.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Die Barmherzigkeit Gottes sucht und verwandelt uns. Das ist unser Thema mit Benefiziar Tobias Brandl aus Wickratsbad. Es geht weiter im Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nutzen wir die Zeit, die uns gegeben ist. Tun wir alles, um durch die Tore seiner Barmherzigkeit zu gehen, zu der uns Jesus durch Schwester Faustina, durch die heilige Maria Faustina Kowalska in besonderer Weise sensibel machen und einladen will. Jeden Tag wollen wir also, wie bei der Taufe, das Böse und das Misstrauen zurückweisen und uns von ganzem Herzen für das Gute und das Vertrauen auf Gott entscheiden. Die Kraft zu diesem Kampf um den Glauben, um das Gute, um den Glauben und das Vertrauen auf Gott, dass er uns den Heiligen Geist schenkt und uns führt, empfangen wir durch die Taufe und Firmung, den wir auch immer wieder anrufen sollen, den Heiligen Geist. Er will uns helfen, stärken. Im Katechismus heißt es, in diesem Kampf geht es darum, zur Heiligkeit und zum ewigen Leben umzukehren, zu denen der Herr uns beständig ruft. Wenn wir zum Beispiel in Geduld und Liebe das Leid und die Schwierigkeiten annehmen und so teilhaben am Leiden Christi, wenn wir Werke der Barmherzigkeit und Liebe üben, uns gemäß dem Evangelium täglich mehr bekehren, so sind wir Volk Gottes und wir werden Volk Gottes so um Zeichen und werden zum Zeichen der Hingehe zu Gott, Zeichen, dass Gott uns sucht, dass Gott bei uns ankommen will, uns verwandelt, verwandeln kann und will. Liebe Hörer und Hörer, der Herr ging immer wieder auf die Ausgestoßenen zu, die Zöllner und Sünder, und pflegte mit ihnen Tischgemeinschaft zum Zeichen dafür, dass sie wieder integriert waren in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, weil er ihnen die Sünden vergeben hatte. Wir kennen seine Verkündigung der erbarmenden Liebe Gottes, zum Beispiel in den berühmten Gleichnissen vom Verlorenen, wie ich es schon angesprochen habe, vom verlorenen Schaf oder von der verlorenen Drachme oder der verlorene Sohn, der verloren war und wiedergefunden wurde, der nach Hause zurückkehrt. Aber wir empfinden kaum die Freude, die Jesus als Frucht der Vergebung herausstellt. Wir können sie nur erahnen. Die Freude auf Seiten des Wiedergefundenen und die Freude, die im Himmel herrscht. Die Freude kann sich ja nur einstellen, wenn man vorher den Verlust schmerzlich gespürt hat. Da liegt oft unser Problem. Wir fühlen uns gar nicht so verloren, wie wir in Liedern manchmal singen, Menschen, die ihr wart, verloren. Unser Empfinden hat seine religiöse Tiefe eingebüßt. Es richtet sich meistens nur auf körperlich-sinnliche Qualitäten, die auch ihren Platz haben. Doch die Sünde können wir nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, aber sie ist ein großes Übel, ja, ein viel größeres Übel als alle körperlichen Defekte, wenn ich es mal so formulieren darf. Wäre die Sünde harmlos, dann wäre der Kreuzestod Jesu ganz und gar überflüssig gewesen, denn durch sein Blut haben wir die Vergebung der Sünden, heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7. Jesus sagt ja auch eindringlich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann, im Matthäusevangelium Kapitel 10, Vers 28. Nur vor dem Hintergrund dieses ja ernsten Wortes kann uns aufgehen, welch großartiges Ostergeschenk Jesus seiner Kirche gemacht hat, als er den Apostel im Abendmahlsaal sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Und nur vor diesem ernsten Hintergrund können wir verstehen, und vor diesem freudigen Hintergrund auch, vor diesem Ostergeschenk, können wir verstehen, warum der heilige Augustinus gesagt hat, gäbe es in der Kirche nicht die Sündenvergebung, so bestünde keine Hoffnung auf ein ewiges Leben und eine ewige Befreiung. Danken wir Gott, der seiner Kirche ein solches Geschenk gemacht hat, der Sündenvergebung. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Heilige Geist will uns von aller lähmenden Angst befreien und heil machen. Die Liebe und die heilige Furcht Gottes sind, wie es die heilige Theresia von Avila sagt, zwei feste Burgen, von denen aus man die Welt und die bösen Geister bekämpft. Wer Gott liebt, weiß, dass es nur eine wirkliche Bedrohung für den Menschen gibt, die Gefahr, Gott zu verlieren. Wir dürfen durch den Geist der Gotteskindschaft in Gott, unserem Vater und Schöpfer, geborgen sein. Er macht uns stark und mutig. Weder unerwartete Hindernisse noch voraussehbare Anfechtungen noch eine ungewisse Zukunft bringen uns dann aus dem Gleichgewicht, wenn wir im Herzen die heilige Gottesfurcht heben und leben, die uns ja, um sie beten und bitten, die uns zusammen mit der Liebe Gott nahe sein lässt. Die Dramatik unserer Zeit ist es, dass man den Menschen die Heiß- und Sündenangst genommen und ihn so angeblich frei von Furcht gemacht hat. Entsprechend wuchern viele neue Ängste im Menschen, die wir immer wieder auch erfahren, die wir spüren, wir alle immer wieder spüren, einfach Ängste in unserem Leben, Ängste, die uns unsicher machen, zweifeln lassen. Alle diese Ängste sind Masken der Furcht vor dem Tod. Es ist das Erschrecken vor der Endlichkeit unseres Daseins. Solche Art von Furcht und Erschrecken stellt sich ein, nachdem Menschen dem unendlichen Gott mit Angst statt mit Liebe begegnen und dadurch, dass sie ihn leugnen, glauben, ihre Angst abgeschüttelt zu haben. Hier kann Liebe nicht wachsen und gedeihen. Schlussendlich wird ja muss die Angst regieren. Die eine Wirkung ist die unermessliche Ehrfurcht vor der Erhabenheit Gottes, ein tiefes Gespür für das Heilige, ein grenzenloses Gefallen an seiner väterlichen Güte. Kraft dieser Gabe erkennen heiligmäßige Menschen ihr Kleinsein vor Gott, ja ihre Nichtigkeit vor Gott. Der heilige Josef Maria Escriva fühlte sich als Kind Gottes in Gott geborgen und gerade aus dieser Überzeugung sprach er über seine eigene Nichtigkeit aus ihm selbst heraus. Ja, er macht die Erfahrung, wie sehr er Gott braucht, wie sehr Gott ihn sucht, ihn findet, ihn verwandelt, ja, unablässig sein Herz verwandelt und neu macht. Die zweite Wirkung zeigt sich im irdischen Leben. Sie besteht in der Abscheu vor der Sünde und in tiefer Reue, wenn wir gesündigt haben. Im Lichte des Glaubens kann unsere Seele etwas von der Erhabenheit Gottes erfassen, vom unendlichen Abstand zwischen ihm und sich und von dem Abgrund, den die Sünde zwischen Menschen und Gott aufreißt. Dann erkennen wir gleichsam mit instinktiver Sicherheit, dass an der Wurzel aller sittlichen Übel die Sünde steht. Als Folge verabscheuen wir selbst die kleinen Sünden und gehen energisch gegen Anzeichen der Lauheit an. Durch die heilige Gabe der Gottesfurcht lernen wir also die Liebe dessen, der seinen Vater aus ganzer Seele liebt und sich um nichts in der Welt von ihm trennen möchte. Es ist die Liebe dessen, der begreift, wie unendlich groß der Abstand zwischen Gott und ihm ist, dem Menschen, und wie eng er gleichzeitig mit Gott verbunden ist durch die Gotteskindschaft. Vertrauter Umgang und ehrfürchtige Anbetung wachsen dann zusammen. Der heilige Franz von Sales verkündet in seiner Predigt oder in einer Predigt: Die recht verstandene Gottesfurcht macht die Seele für die Liebe bereit. Und wie Augustinus sagt, ist die Gottesfurcht die Furcht, die Dienerin der Liebe, die ihr die Wohnung bereitet. Und Johanna Franziska von Chantal kann sagen, oder mit ihr kann er sagen, fürchten wir nichts außer Gott und ihm mit einer Furcht voll Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, Worte, die uns anstecken wollen, Worte, die uns in Bewegung bringen wollen, Worte, die uns helfen wollen zu erkennen, dass Gott bei uns anklopft, der uns sucht, dass wir gleichsam in die Knie gehen vor ihm und gleichsam auch diese Liebe entdecken, mit der er uns sucht und ruft, dass wir uns hineinnehmen lassen in seine Nachfolge. Immer wieder gibt es Menschen, die dies in einer ganz tiefen Art und Weise uns zeigen, die Zeugnis geben, auch in unserer heutigen Zeit. Besonders denke ich in diesem Jahr, wenn wir 100 Jahre Fatima feiern, die Erscheinung in Fatima, so dürfen wir auch heute in besonderer Weise daran denken, wenn in Portugal der Gedenktag der seligen Jacinta Marto, heute ist auch ihr Sterbetag, am 20. Februar 1920 ist sie gestorben, und auch des seligen Francesco Marto gefeiert werden heute in Portugal. Sein Sterbetag ist der 4. April 1919, wenn diese beiden Seligen heute gefeiert werden. In Portugal wollen wir auf sie schauen, auf ihr Zeugnis, die sich haben rufen lassen von Gott und seiner Liebe, die, ja, die ihr Herz haben verwandeln lassen, wo Gott angeklopft hat in ihrem Leben. Und auch ein Zeugnis, das mich sehr bewegt hat, was ich kürzlich gelesen habe im aktuellen Feuer und Licht, einer Glaubenszeitschrift der Gemeinschaft der Seligpreisungen von dem Diener Gottes, dem Carlo Acutis. Er ist mit 15 Jahren an einer sehr aggressiven Leukämie gestorben im Jahr 2006, im Oktober 2006. Er hat in einer ganz intensiven Weise mit Maria an der Hand gelebt, der die Ereignisse von Fatima, ja, gleichsam studiert hat und sich angeeignet hat. Die seligen Jacinta und Francesco waren ihm immer treue Begleiter. Sie waren für ihn ganz wichtig auf seinem Lebensweg. Er hat immer wieder sich ganz verbunden gewusst mit Maria, sich ihr geweiht, mit seinen Eltern immer wieder Wallfahrten unternommen. Er hat die Frühkommunion empfangen, bereits mit 7 Jahren, ging täglich zur Heiligen Messe und praktizierte die Anbetung. Also er war in einer besonderen Weise verbunden mit Gott, mit dem er leben wollte, ganz verbunden zu sein, mit ihm an seinem Herzen zu sein. Er hat es in ganz tiefer Art und Weise erfahren, dass Jesus ihn sucht, dass Jesus bei ihm ankommen will. Seine Mutter hat berichtet, wie er gesagt hat, als sie in der Stadt gemeinsam waren, um Besorgungen zu unternehmen, wie er gesagt hat, wo sie an der Kirche vorbeigegangen sind, Mama, lass uns reingehen, um Jesus zu begrüßen. Dass er als Kind gesagt hat, bestimmt hat dieser Carlo etwas erfahren, dass Gott ihn ruft, dass Gott ihn sucht, dass Gott bei ihm ankommen will. Mama, lass uns reingehen, um Jesus zu begrüßen. Oder wie er einmal gesagt hat, die Traurigkeit ist der Blick, den man auf sich selbst richtet. Die Freude ist der Blick, den man auf Gott richtet. Die Umkehr ist nichts anderes, als den Blick nach oben zu richten. Eine einfache Bewegung der Augen genügt, so sagt er einmal, dieser Carlo. Und wenn wir hören, welche Lebensdevisen die seinen waren, die er beschrieben hat oder die er gelebt hat, die er leben wollte in seinem so kurzen irdischen Leben, wo Gott wirklich ihn gesucht hat, wo Gott ankommen konnte, wo Gott sein Herz verwandelt hat und wo dieser Carlo selber einer war, der zum Werkzeug Gottes wurde, dass andere Menschen die Erfahrungen gemacht haben, dass Gott sie sucht, dass Gott bei ihnen ankommen will, anklopfen will. Ja, dieser Carlo, der in dieser heiligen Gottesfurcht gelebt hat, mit diesem heiligen Erschrecken vor Gott, aber doch in einer tiefen Vertrautheit, in dieser Gotteskindschaft nah am Herzen Jesu. Wenn er gesagt hat, oder wenn ich diese Lebensdevisen des Carlo Ihnen noch auch mitteilen darf, wo es heißt von ihm, du musst den Herrn bitten, dass er dir eine tiefe Sehnsucht schenkt. Geh jeden Tag zur heiligen Messe und empfange die Kommunion. Denke daran, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Lese jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel. Wenn es dir möglich ist, dann nimm dir Zeit für die eucharistische Anbetung. Gehe jede Woche zur Beichte, auch wenn du nur lässliche Sünden begangen hast. Bringe Opfer dar und biete sie dem Herrn und der Jungfrau Maria an, damit anderen geholfen wird. Bitte deinen Schutzengel, dir immer zu helfen, damit er dein bester Freund wird. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Hörer und Hörer, mich hat dieses Zeugnis dieses Dieners Gottes für den ja, der Seligsprechungsprozess läuft, sehr bewegt. Gerade auch in unserer Betrachtung oder für unsere Betrachtung heute Nachmittag in dieser Stunde. Wenn ich auch daran denke, wie er einen guten Freund hatte, mit dem er immer wieder über den Glauben gesprochen hatte. Er war ein Hindu und er sprach zu ihm und mit ihm über den Glauben. Und wie dieser Ratschesh dann gesagt hat, als er sich hat taufen lassen, wie er sich taufen hat lassen und wie er dann selber gesagt hat, dieser Ratschesh, ja, dieser Carlo hat mich angesteckt mit seinem Glauben und mit seiner Nächstenliebe. Liebe Schwestern und Brüder, da sucht Gott den Menschen, da klopft Gott an, da verändert Gott die Herzen. Oder wie dieser Carlo immer wieder mit Menschen über den Glauben gesprochen hat, wie er in der Schule seinen Mitschülern geholfen hat, beigestanden ist, in einer ganz unkomplizierten Weise, ganz einfach gelebt hat und doch selbst mit Menschen, auch mit Ausländern, die gelebt haben in seinem Umfeld, die nicht Christen waren, über den Glauben gesprochen hat. Oder wo er als einziger in seiner Klasse gegen die Abtreibung war. Ja, er hat wirklich ein Zeugnis gegeben, dass Gott den Menschen sucht, bei ihm anklopft, verwandeln will. Auch wenn er auch manchmal Gegenwind gespürt hat, auch von Mitschülern, die ihn ausgelacht haben oder nicht ernst genommen haben. Er war ein Froher, ein Treuer, der mit Maria an der Hand wirklich Gott gedient hat in seinem kurzen Leben und bis heute. Und ich glaube auch weiterhin unsere Herzen berühren will und so auch ein Zeuge ist, dass Gott uns sucht und unsere Herzen verwandeln will. Wollen wir beten, wollen wir uns anstecken lassen von diesen Zeugnissen von Heiligen, von Menschen, die sich haben berühren lassen, von Gott, der uns sucht, der uns verwandeln will, der uns ganz in die Nähe Gottes führen will. Herr unser Gott, wir danken dir für diese Liebe, die sich schenken will, für diese Barmherzigkeit, die sich uns mitteilen will, die uns sucht, die unser Herzen verwandeln will, dass sie Frucht bringen können, damit diese Liebe in die Welt kommen kann, dass sie Herzen, Menschenherzen verwandelt, ja, dass sie Menschen berührt, ihr Leben verändern kann und hin zum Guten führt, heraus aus Not und Bedrängnis oder stark sein lässt in Not und Bedrängnis oder im Leid standhaft und stark sein lässt oder auch aus aller Verzweiflung herausführt, aus aller Angst hinein in das Vertrauen, in die Kraft Gottes, in die Hingabe auf Gott und uns Heil macht und uns Frieden schenkt. Und dazu segne sie. Segne uns, richte uns auf, schenke euch seinen Frieden. Der allmächtige und dreifaltige Gott auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Josef, auf die Fürsprache der seligen Jacinta und des seligen Francesco und auch auf die Fürsprache des Dieners Gottes, Carlo Acutis, segne euch der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Herr Benefiziert Brandtl, für diesen Vortrag. Für alle, die gerne die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Unser Download- und Podcast-Angebot steht Ihnen bald zur Verfügung. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, 08328 921 120. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.